Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es war so eine tolle Gegenwart Gottes da, während dem Lobpreis. Und ich bin so dankbar, dass wir das erleben dürfen. Ich bin so dankbar, dass wir einem Gott dienen, der nicht eine Religion ist. Nicht irgendwas, was Menschen erfunden haben. Nicht irgendwas, was jemand, dem er noch Regeln und ähnlichen Dingen gehorchen muss, sondern jemanden, der uns liebt, der für uns ist. Jemand hat mal gesagt, es wollen so viele Gott sein, aber es gibt nur einen Gott, der bereit war, Mensch zu sein. Und das ist Jesus Christus, der gekommen ist, auf diese Erde gekommen ist, um dir und mir neue Zuversicht, neue Hoffnung, einfach auch neuen Lebensmut zu geben und eine Perspektive für die Zukunft. Weil als Kind Gottes, und das empfinde ich so ein Privileg, darf ich wissen, woher ich komme. Und es gibt mir Wert. Ich bin nämlich aus Liebe geschaffen von jemandem, der mich haben wollte, der mich geplant hat, der für mich ist. Ich bin nicht aus dem Urschlamm gekrochen, das ist meine Überzeugung. Und habe mich dann über Fische hin zum Affen, zum Menschen entwickelt. Ich weiß oder ich darf wissen, warum ich da bin, auf dieser Erde. Und ich darf wissen, wo ich einmal hingehen werde. Und das ist so ein Segen. Und ich weiß, wo ich hingehen werde, werde ich auf der einen Seite ein Leben haben, das unbeschreiblich ist, das wir in Worte gar nicht fassen können, weil das, was wir auf der Erde erleben, eigentlich nur ein Abglanz ist, ein Schatten, ein Vorschatten von dem, wie es sein wird. Ich werde dort einen Haufen Leute wieder treffen, die mir schon vorausgegangen sind. Ich werde mich mit dem Apostel Paulus auf eine Tasse Tee zusammensitzen. Und ähnliche Dinge. Was für ein Segen, das zu wissen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich ein Leben leben darf, wo ich nicht sagen muss, ich muss in diese 80 Jahre alles hineinquetschen und alles erleben und auskosten bis zum geht nicht mehr, weil dann ist es vorbei. Ich habe eine Ewigkeit von mir, wo ich wissen darf, dass ich A, mit Gott in ganz neuen Dimensionen entdecken darf, aber auch selber vieles entdecken werde. Und keine Ahnung, wie das alles ausschauen wird, aber es wird herrlich sein. Weil als Jesus Christus auferstanden ist, ist er mit einem herrlichen Leib auferstanden. Und zwar hat er gesagt, es ist der Leib, den wir auch einmal haben werden. Der nicht mehr abhängig ist von Krankheit, von Tod, von Vergänglichkeit, von Schmerz. Der durch Wände durch, wollte ich schon mal durch Wände durchgehen? Das soll möglich sein mit diesem neuen Leib. Wir haben wirklich allen Grund, dankbar zu sein. Und Ostern auch als ein Fest der Dankbarkeit zu feiern. Wenn ich mich zurückerinnere und denke, dass ich mal gedacht habe, so, ja, jeder muss sein Leben leben und sein Leben genießen, weil irgendwann ist es vorbei. Irgendwann aus dem Staub bist du irgendwie zusammengewachsen und dann wirst du wieder Staub und alles ist fertig. Das war für mich so eine tolle Erfahrung auch in meinem Leben. Für das bin ich Gott unendlich dankbar. Aber das ist auch Thema heute, aber nicht das Thema. Es ist für mich so, und darum genieße ich Gott auch so, weil er real ist. Wir reden nicht von irgendjemand, den wir dann mal, wenn wir tot sind, vielleicht begegnen, sondern wir reden je von jemandem, der auf dieser Erde gekommen ist, auf dieser Erde gelebt hat. Er weiß, wie es dir geht, wie es mir geht. Er hat Schmerz durchgemacht, er hat Einsamkeit durchgemacht, er hat Verlassensein, Ablehnung durchgemacht und trotzdem konnte er am Kreuz sagen, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und uns in dieser Liebe den Weg bahnen zu Gott. Und heute auch wieder so gewaltig, was die Rosalind am Herzen gehabt hat, weil es ist das Thema der heutigen Predigt, Gott macht Totes lebendig. Und ich habe einfach auch so ganz stark im Herzen gehabt, dass wir miteinander darüber reden, dass Ostern nicht nur bedeutet, dass Jesus Christus auferstanden ist, sondern in Ostern steckt diese Auferstehungskraft, in der du und ich leben dürfen. Und ich möchte, auch so wie die Rosalind gesagt hat, noch viel mehr in dieser Auferstehungskraft leben. Mir das immer wieder bewusst machen und mir nicht so viel rauben lassen, weil ich dann immer wieder denke, na, das geht nicht und das ist halt nicht so und das ist ganz anders gekommen, wie ich gedacht habe und ähnliche Dinge, sondern an diesem Gott festzuhalten, an seinen Verheißungen festzuhalten, an dem, was er in seinem Wort sagt, festzuhalten, ob es jetzt länger oder weniger lang dauert und zu erleben, wie diese Auferstehungskraft sichtbar und manifest wird. Ich möchte heute mit euch über drei Dinge kurz reden. Das eine ist, wir schauen uns an, was zu Ostern passiert ist. Wir reden kurz darüber, warum braucht es denn dieses Ostern, diese frohe Botschaft? Ich möchte uns das einfach nochmal vor Augen führen, weil wir es auch leicht vergessen. Und dann noch mit euch darüber reden, dass es Gottes Herz ist, dass Totes wieder lebendig wird. Weil er sagt, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in dir und in mir lebt. Mir geht es gleich wie dir. Eigentlich lese ich das und kann es nicht fassen. Weil was heißt es, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in mir lebt? Wo ist sie? Und diesen Herzenswunsch auch an Gott, und für das möchte ich heute auch beten, dass in uns und durch uns das wieder sichtbar und manifest wird. Dass unser Leben, unser christliches Leben nicht nur so irgendwie nett und fröhlich dahingeht, sondern dass wir diese Kraft Gottes in einem neuen Ausmaß erleben dürfen. Und lieber gehe ich durch Schwierigkeiten und Herausforderungen und erlebe Gottes Kraft, als wie ich habe so ein Couch-Potato-Life mit meinem Fernseher oder sonst irgendwas. Und Herr, so beten wir jetzt. Nimm du diesen Gottesdienst in deine Hand, Herr. Herr, wir wollen keinen netten Gottesdienst haben. Herr, wir wollen auch keinen netten Ostergottesdienst haben, wo wir ein bisschen drüber reden, was du doch für ein toller, wunderbarer Mann bist, und dann zufrieden zum Essen gehen und nach Hause gehen, den Fernseher einschalten und schauen, was heute wieder kommt. Herr, nimm uns heraus aus diesem Leben, aus diesem durchschnittlichen Leben. Herr, auch wenn es vielleicht gefährlich ist, das zu beten, aber ich bete, Herr, dass wir wieder dich neu in deiner Kraft erleben dürfen, auch wenn es unbequem wird, auch wenn es unangenehm wird, auch wenn es unberechenbar wird, Herr. Aber lieber dich und deine Kraft, und wir verstehen vieles nicht, als wie so ein nettes, schönes, religiöses Leben, Herr. Das ist nicht, wozu du gestorben bist. Das ist nicht für das, wozu du auf die Welt gekommen bist. Das ist nicht das, was du für uns geplant hast. Weil du, Herr, gesagt hast, ich bin gekommen, um Feuer auf diese Erde zu werfen, und ich wünschte, es brennte schon. Und danke, Herr, dass du das tust heute unter uns, wie immer du das machst. Entzünde in jedem einzelnen Herzen ein Feuer, Herr. Und lass es nicht nur brennen, sondern ich bete, dass dieses Feuer beginnt zu lodern, Herr. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir verbrennen dabei, Herr, dann ist es auch okay. Danke, Herr, dass du das tust. Amen. Gut. Lass uns im Markus-Evangelium Kapitel 16 lesen. Ich lese von Vers 2 weg. Das ist der Tag, der dritte Tag, nachdem Jesus Christus gekreuzigt wurde, am Freitag. Dann der Sabbat war, darum haben sie ihn am Freitag gekreuzigt, weil man am Sabbat nichts tun darf. Und dann am Sonntag in der Früh, heißt es da, früh am Sonntagmorgen, als die Sonne aufging, machten sie sich, nämlich die Maria von Magdala, die Salome und die Maria, die Mutter von Jakobus, auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus. Witzig, dass er ihn da extra betont noch. Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Ich glaube, dass Jesus in seiner Liebe, in seinem Riesenherzen dort den Petrus ganz besonders erwähnt, weil der Petrus total gekämpft hat mit sich, enttäuscht war von sich selber, wahrscheinlich geglaubt hat, er ist gar nicht mehr wirklich gläubig, weil er Jesus Christus, weil er seinen Herrn verraten hat, wo er doch noch am Abendmahl gesagt hat, Herr, und wenn dich alle verlassen, ich bleib bei dir. Und Gott in seiner Gnade geht her und sagt, hey, sag den Jüngern, dass Jesus Christus auferstanden ist, sagt der Engel. Und, by the way, er sagt es auch ganz bestimmt an Petrus. Mach sicher, dass der Petrus es hört. Sah euch nach Galiläa vorausgeht, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land waren, den Jüngern von Emmaus. Und die debattieren auf dem ganzen Weg mit Jesus Christus, was da passiert ist in Jerusalem und dass jetzt der Erlöser gestorben ist oder von dem sie gedacht haben, dass er der Erlöser ist, bis sich Jesus ihnen im Brotbrechen offenbart. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Später erschienen den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben. Ist das nicht beruhigend, dass auch die Apostel mit Unglauben gekämpft haben? Wir sind in guter Gesellschaft. Wir sind nicht alleine. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das ist jetzt der herausfordernde Part, der nichts mit der Couch zu tun hat, wo das Evangelium auch unangenehm wird, wenn wir anfangen sollen für Leute beten, wenn wir anfangen sollen, Leute zu heilen. Wer hat schon mal Dämonen ausgetrieben? Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und er setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen überall hin, predigten die gute Botschaft und der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Für mich ist es auch irgendwie fast beruhigend zu wissen, dass die Jünger Menschen wie du und ich waren. Und die Jünger waren zutiefst zutiefst überzeugt, dass Jesus tot ist. Und ein für alle Mal tot. Sie waren 3 Jahre mit Jesus Christus zusammen und sie waren begeistert, was sie da gesehen haben und was sie erleben durften und die Zeichen und Wunder und die Vollmacht, mit der er predigt und all diese wunderbaren Dinge. Und jetzt ist der, an den sie geglaubt haben, der, von dem sie überzeugt waren, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der wiedergekommen ist, tot am Kreuz, stirbt einen elendiglich grausigen Tod, wird wie ein Mensch begraben, ins Grab gelegt und sie denken, es ist vorbei. Ich glaube, sie waren total verzweifelt, haben sich eingesperrt, haben nicht mehr gewusst, sie haben gedacht, sie haben alles auf die falsche Karte gesetzt. Und dann gehen diese Frauen zum Grab. Auch diese Frauen glauben, dass Jesus Christus tot ist. Die gehen nicht hin, weil sie erwarten, dass das Grab leer ist. Auf dem Weg dahin diskutieren sie noch, wie kommen wir denn da hinein? Wie können wir Jesus balsamieren und ähnliche Dinge? Da ist ein Riesenstein davor. Auch sie haben nicht geglaubt. Auch sie waren überzeugt, er ist tot. Sie haben ja gesehen, wie ein Soldat ihm mit der Lanze ins Herz gestochen hat. Wer soll denn das überleben? Und all ihre Hoffnungen, all ihre Träume, all ihre Überzeugungen waren tot. Toter geht's nicht mehr. Als die Maria von Magdala zu den Jüngern kommt und sagt, der Herr ist mir begegnet, sagen sie, jetzt ist es soweit. Immer schon gewusst, die Frau ist schräg drauf. Dann kommen die Emmaus-Jünger und erzählen ihnen, dass der Herr ihnen erschienen ist und Brot gebrochen hat. Und sie denken, sie noch 2 Deppen. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, aber sie haben sich ganz bestimmt nicht gedacht, Jesus ist auferstanden. Und dann kommt Jesus und macht das Tote wieder lebendig. Er kommt zu ihnen, er rügt sie und sagt, hey, euer Unglaube versperrt euch dieses Leben. Euer Unglaube versperrt euch all die Möglichkeiten, die ihr durch meine Auferstehung habt. Und wir wissen, dass einer gefehlt hat, das waren nur 11, das ist der ungläubige Thomas, der dann groß sagt, es muss wirklich, also das zeigt, wie tief der Schock und die Verzweiflung von diesen Aposteln waren. Wenn der Thomas, nachdem alle 11 ihm gesagt haben, der Herr ist auferstanden, er ist mir erschienen, noch sagt, und wenn ich nicht meine Finger in seine Wunden legen kann, glaube ich nicht. War erfüllt von Glauben? Kein bisschen. Und trotzdem erscheint Jesus ihm. Und trotzdem kommt Jesus zu ihm und sagt, komm her, leg deine Finger hinein. Leg deine Hände in meine Wunden und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Er verdammt ihn nicht, er rügt ihn nicht, er weist ihn nicht zurecht, sondern sagt, er nimmt ihn in seine Arme. Und der Thomas sagt, vergib mir, Herr. Und ich glaube, er ist dann auch der Apostel, der dann bis nach Indien geht und das Evangelium dort verkündigt und weitergibt. Aber dann haben sie es geschnallt. Dann haben sie es endlich kapiert. Dann war es so weit, dass sie gesagt haben, wow, er lebt, er ist auferstanden. Und auf einmal kommt eine Mut und eine Veränderung in ihr Leben. Und diese Veränderung wird dann noch getoppt, als der Heilige Geist auf sie kommt, dann zu Pfingsten. Und auf einmal diese Kraft Gottes in ihnen sich explosionsartig ausbreitet. Und von dem Augenblick weg sind sie bereit, sogar ihr Leben hinzugeben für den Herrn, weil von diesen 12 Aposteln sterben 11 als Märtyrer. Und der 12. sollte auch als Märtyrer sterben, aber den können sie nicht umbringen. Johannes, dann wird gesagt, dass sie ihn versucht haben, ich glaube, auseinanderzusägen. Dann haben sie ihn in heißes Öl geschmissen und der Typ ist nicht gestorben. Und dann haben sie ihn schlussendlich nach Patmos verbannt, auf diese Insel vor Griechenland, wo er dann Schluss diese Offenbarung auch vom Herrn bekommen hat, die wir in der Bibel lesen können. Und aus diesem Bewusstsein, dass Gott real ist, aus diesem Bewusstsein, dass diese Auferstehungskraft real ist, aus diesem Bewusstsein, dass er wirklich Gott ist, dass er nicht nur irgendwie eine Story ist, dass er nicht nur auf der Erde Wunder getan hat, sondern dass er den Tod überwunden hat, gehen sie hinaus in alle Welt und verkündigen das Evangelium. Und so wie sie das Evangelium verkündigen, bestätigt der Herr durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Möchtest du, wer möchte Wunder sehen? Dann lass uns hinausgehen und die frohe Botschaft verkündigen. Weil die Wunder geschehen dort, wo wir die frohe Botschaft weitergeben. Und sie verkündigten die frohe Botschaft und der Herr bestätigte diese Botschaft durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Er ist ein wunderbar großartiger Herr. Und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wisst ihr, wir haben genau das gleiche Problem wie die Jünger. Eher das Problem vor Pfingsten. Dass wir zwar das alles lesen und ja auch irgendwie glauben, aber irgendwie in eine andere Dimension und in ein anderes Zeitalter hineinprojizieren. Weil ich überzeugt bin und ich nehme mich da nicht aus, ich bin da mit dabei. Wenn ich überzeugt wäre, dass ich, wenn ich auf die Straße gehe, den Leuten die Hände auflegen, dass sie geheilt sind, ich glaube, ich hätte kein Problem, das zu tun. Das Problem ist eher, dass ich denke, was ist, wenn nicht? Aber was ist, wenn schon? Es könnte wirklich passieren. Möge der Herr uns einfach wieder neuen Mut geben, es auszuprobieren. Und funktioniert es nicht, dann gibt es die nächste Gelegenheit. Und funktioniert es, dann wirst du eh so aus dem Häuschen sein, dass dich keiner mehr aufhalten kann. Wir dienen einem lebendigen Gott. Aber warum braucht es denn diese frohe Botschaft? Warum brauchen wir Menschen das Evangelium? Geht es uns nicht gut? Also in unserer westlichen Welt, muss ich sagen, wir jammern ja auf sehr hohem Niveau. Jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder hat was zu anziehen, zu essen. Es geht uns wirklich sehr gut. Wirklich sehr gut. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht die frohe Botschaft brauchen. Weil die frohe Botschaft mit mehr zu tun hat, als wie der Herr möchte dich auf dieser Erde segnen. Die frohe Botschaft, sagt der Paulus im Römerbrief, für die er sich nicht schämt, ist die Kraft zur Errettung. Und darum sagt er, wehe mir, wenn ich dieses Evangelium nicht verkündigen würde. Wehe mir, wenn ich das, was ich empfangen habe, nicht weitergeben würde. Und er sagt es nicht, weil er jetzt gezwungen ist oder der Herr ihm eine draufhaut, wenn er es nicht tut, sondern weil er zutiefst überzeugt ist, dass jeder einzelne Mensch diese Botschaft braucht. Und wir brauchen diese Botschaft und du darfst an Evolution glauben, du darfst, lass es mich anders formulieren. Es gibt zwei Glaubensüberzeugungen. Die eine Glaubensüberzeugung ist, dass es einen Schöpfer gibt, der alles geschaffen hat. Und die andere Überzeugung, Glaubensüberzeugung, die ist genauso auf Glaube aufgebaut. Also es gibt keinen, also noch ist die Wissenschaft nicht so weit, dass sie bestätigen kann, so ist alles entstanden. Das ist alles genauso Theorie, darum heißt es ja Evolutionstheorie. Und eine Theorie ist etwas, was nicht bewiesen ist. Also du brauchst für beides Glaube. Du kannst Gott nicht beweisen, wissenschaftlich, aber du kannst Gott erleben und dann weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er real ist. Und auch die Wissenschaft, der Wissenschaft musst du glauben, dass aus einem, irgendwann hat es da irgendwas gegeben, das ist explodiert und in alle Richtungen geflogen und seither dehnt sich's aus. Und irgendwann ist diese Materie, hat sich so mutiert, dass es biologisch geworden ist und aus dem ist dann Leben entstanden. Ich habe jetzt mal einen Artikel gelesen, wo es geheißen hat, früher haben sie gedacht, dass es vier Bedingungen braucht, vier Faktoren, damit Leben entstehen kann. In der Zwischenzeit sind sie bei 200 oder 240, die es braucht, damit das Umfeld so ist, dass Leben entstehen kann. Ich denke, das ist auch der Grund, warum wir 13 Milliarden Jahre ins Weltall schauen mit dem Hubble und seit Jahrzehnten forschen und suchen, aber bisher nichts gefunden haben. Also dürfte das Leben doch nicht so leicht zufällig entstehen. Es müsste es ja haufenweise geben auch. Jemand hat mal gesagt, zu glauben, oder er glaubt, dass das Leben zufällig entstanden sei. Das sei so, wie man auf einen Schrottplatz geht und da gibt es eine Riesenexplosion und auf einmal steht eine Boeing 747 vor dir. Es braucht wirklich so viele Dinge, die zusammenpassen. Und wenn ein Faktor nicht funktioniert, dann ist kein Leben möglich. Aber das ist nicht unser Thema heute. Das braucht für beides Glauben. Ich persönlich glaube lieber an einen Schöpfer. Das für mich macht für mich mehr Sinn als wie an das andere. Aber ja, ist jedem überlassen, wie er das macht. Warum brauchen wir das, die frohe Botschaft? Warum ist Ostern so wichtig? Weil uns das Wort Gottes sagt, dass wir Menschen mit einer Bestimmung geschaffen worden sind. Du und ich, sagt das Wort Gottes, sind kein Zufallsprodukt. Wir leben nicht auf dieser Erde, weil sich niemand was gedacht hat und niemand was denkt und schauen, dass wir da ein gutes Leben haben und dann ist es vorbei, sondern wir leben auf dieser Erde, weil jemand einen Plan hat, weil jemand dich haben wollte, weil jemand dich geschaffen hat. Im ersten Buch Mose, da lesen wir davon, dass Gott sagt, er möchte ein Gegenüber haben, mit dem er in Beziehung leben kann. Er möchte jemanden schaffen, der mit ihm in inniger Beziehung lebt. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt, was unsere Bestimmung ist. Und darum hat er den Menschen geschaffen, im Ebenbild Gottes als Mann und Frau. Und wenn wir nicht in dieser Bestimmung leben, dann fehlt uns etwas. Und dieses Etwas suchen wir dann in allen anderen möglichen Sachen und Szenarien. Das kann Arbeit sein und Geld, das kann Macht sein, das können Drogen sein, das können Süchte sein, was auch immer. Wir brauchen irgendetwas, das diese Sehnsucht in uns erfüllt. Aber Gott hat uns damals in ein gutes Umfeld geschaffen. Und weil Beziehung nur funktioniert auf freiwilliger Basis, hat uns einen freien Willen gegeben. Und weil wir einen freien Willen haben, weil wenn du jemanden zwingst, dich zu lieben, bist du wahrscheinlich nicht ganz zufrieden damit. Also ich habe meine Frau nicht gezwungen, mich zu heiraten. Und darum ist es schön mit ihr. Anders wäre es wahrscheinlich alles andere wie schön. Was unsere Liebe so kostbar macht, ist, dass sie mich gewählt hat und ich sie gewählt habe und wir uns füreinander entschieden haben. Und diesen freien Willen haben wir auch, aber wir Menschen haben es leider einfach verbockt. Irgendwann hat uns einer eingeflüstert und gesagt, dass wir selber Gott sein können. Und dann haben wir gedacht, das probieren wir aus. Und wir haben uns entschieden und haben gesagt, Herr, wir wollen mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Wir wollen selber entscheiden, was gut ist für uns und was schlecht ist, was böse ist und was gut ist. Und das nennt die Bibel Sündenfall. Das heißt, da ist einer zu einer Trennung von Gott gekommen. Und Gott in seiner Gnade hat uns nicht in diesem Sündenfall gelassen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Weil das geschehen ist, ist es nicht so, dass wir auf die Erde kommen und dann irgendwann sündigen und dann uns von Gott trennen und wir doch eigentlich eh niemand umgebracht haben. Eigentlich, dadurch, dass die Menschheit sich getrennt hat von Gott, ist sie verloren. Was Gott durch Jesus Christus gemacht hat, ist, er hat uns eine zweite Chance gegeben. Er hat gesagt, Die Menschen haben sich gegen mich entschieden. Sie sind getrennt von mir. Sie sind in alle Ewigkeit verloren. Darum werde ich jetzt aktiv und ich werde in Jesus Christus Mensch und ich nehme die Schuld, die sie auf sich geladen haben, auf mich. Ich sterbe am Kreuz stellvertretend für sie, damit sie wieder in diese Beziehung mit mir kommen können. Wir haben eine zweite Chance bekommen. Und diese zweite Chance bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und uns dieses Geschenk der Erlösung gemacht hat, gesagt hat, ich bezahle für deine Schuld und deine Schuld bitte ist jetzt nicht persönlich in dem Sinne zu sehen, sondern weil wir uns von Gott getrennt haben. Und es ist halt einmal so. Unsere Vorfahren haben das so wollen. Und Jesus Christus ist dann gekommen, um uns wieder zu sagen, du hast jetzt die Möglichkeit, mit Gott wieder in deine ursprüngliche Bestimmung zu kommen. Du hast die Möglichkeit, die Sünde zu überwinden durch Jesus Christus und in diesem Leben zu leben, das erfüllt ist, wo du weißt, wo du herkommst, warum du da bist und wo du hingehst. Aber weil es ein Geschenk ist, muss ich es für mich persönlich in Anspruch nehmen. Gott hat das nicht einfach den Menschen übergestülpt, er hat uns einen freien Willen gelassen und dieser freien Wille, den dürfen wir auch weiterhin leben. Und darum braucht es, sagt das Wort Gottes, von jedem eine persönliche Entscheidung, wo er sagt, Jesus Christus, ich glaube, dass das wahr ist, was du sagst. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Das ist nichts Schwieriges. Aber wir sagen so Ja zu diesem Geschenk, das er uns gemacht hat. Und dann geschieht das, was die Bibel, die Miriam hat schon zitiert, im Johannes 3,16, Gott zu uns sagt, wo es heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann sagt er noch einen wichtigen Satz, er sagt, denn Jesus Christus ist nicht gekommen, um die Welt zu verdammen, sondern um sie zu retten, zu erlösen. Wir sind ja schon verdammt. Wir haben uns von Gott getrennt. Das war nicht seine Entscheidung, das war unsere Entscheidung. Aber es ist nicht nur das, dass Jesus kommt und uns neues Leben schenkt, was wir heute gehört haben, das Tote wieder lebendig macht in uns. Diese Leere füllt in uns, uns neu ausrichtet auf unsere Bestimmung, sondern das Wort Gottes sagt uns auch, dass er schlussendlich wiederkommen wird und alles wiederherstellen wird. Er ist einmal gekommen, um uns zu erlösen. Das zweite Mal kommt er, um die ganze Schöpfung wieder in die ursprüngliche göttliche Ordnung zu bringen. Und wenn er zum zweiten Mal kommt, wird jeder ihn sehen und wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Und es wird ein wunderbarer, herrlicher Tag sein für alle, die Jesus Christus aufgenommen haben in ihr Herz, weil sie wissen, ich habe eine Ewigkeit in seiner Gegenwart, in seiner Freude, in seiner Liebe. Aber es wird ein furchtbarer Tag sein für die, die aus welchen Gründen auch nicht immer ihr Herz verschlossen haben vor Gott und dann erkennen müssen, dass das Ganze wahr ist. Darf ich dir ein Geheimnis sagen? Ich glaube, es ist besser, auf dieser Erde zu leben und an Gott zu glauben, selbst wenn es ihn nicht geben würde. Weil was kann mir passieren? Ich lebe ein gutes Leben, ich lebe in Hoffnung und in Zuversicht und das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dann auch ist nichts mehr. Denke ich auch nicht mehr, oder? Dann bin ich fort. Als wie zu sagen, ich glaube nicht an Gott und dann drauf zu kommen, es ist wahr. Und das gilt für die Ewigkeit. Also ich glaube, Gott ist immer die bessere Entscheidung, egal aus welcher Perspektive man das betrachtet. Er kommt und er macht Totes wieder lebendig. Und das erlebst du, wenn du dein Herz öffnest für Gott, dann geschieht was in deinem Herzen. kann mich noch erinnern an den Tag, wo ich mein Herz für Gott geöffnet habe. Und da war ich 9 Jahre alt. Ich erinnere mich sonst an so gut wie nichts mehr meiner Kindheit. Aber ich erinnere mich, was für ein Friede, was für eine Freude, was für eine... Ich war schier aus dem Häuschen. Diese Liebe, die ich auf einmal empfangen habe. Und dieser Friede und diese Gegenwart Gottes. Diese Auferstehungskraft. Wir haben die Zeit nicht mehr, aber lese mal den Epheserbrief, Kapitel 1, von Vers 17 bis Vers 22. Da spricht Gott über verschiedene Dinge. Der Paulus, oder der Autor des Epheserbriefs, weiß ich nicht genau, ob es der Paulus war, der redet davon, was alles durch Jesus Christus wir für Möglichkeiten haben. Und dann sagt er, dass... Ich noch kurz lesen den einen Satz. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 19. Ich lese von Vers 18. Ich bete, dass euer Herz hell erleuchtet wird, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz in Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Diese Auferstehungskraft lebt in dir und in mir. Und diese Auferstehungskraft möchte alles, was tot ist, in dir wieder lebendig machen. Es gibt gewisse Dinge, die sind gut, dass sie tot sind. Okay, der Herr sagt, wir sollen unseren alten Menschen, unsere alten Begierden und Lüste einfach ablegen und den neuen Menschen anziehen, so wie ein Kleid mal ablegt und ein neues Kleid anzieht. Was ist in deinem Leben tot? Was ist im Lauf der Jahre gestorben? Weil du vielleicht gebetet hast, aber es ist nicht eingetroffen und irgendwann hat man es dann auf die Seite geschoben und denkt sich, man muss damit leben. Aber man muss nicht damit leben. Mit Jesus Christus haben wir die Gnade, dass alle diese Dinge, die er sagt und gesagt hat, Realität werden. Lieber sterbe ich im Glauben daran, an Gottes Kraft und heilende Kraft, also wie ich habe diesen Glauben nicht, ich habe diese Hoffnung nicht. Der Herr möchte uns neu auch diese Dinge erwecken in unserem Leben. Und das ist das, für das ich heute mit uns beten möchte. Ich möchte eigentlich für zwei Dinge beten. Ich möchte erstens einmal dafür beten, falls du heute da bist und Jesus Christus noch nicht kennst als diesen persönlichen Gott, der dich ganz persönlich liebt, dann ist jetzt einfach auch die Gelegenheit, ihn einzuladen, in dein Leben zu kommen und zu sehen, was er in deinem Leben tut. Und du kannst gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und wir beten miteinander. Es braucht nicht viel, es ist nichts Großes. Die meisten von uns haben diesen Schritt irgendwann gewagt und gesagt, okay, Herr, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und verändere mein Leben. Und haben dann erlebt, wie Gott sie verändert hat. Und das Zweite, für das ich noch beten möchte, ist, dass wir all diese Verheißungen, all diese Träume, die Gott in dein Herz gelegt hat, und die vielleicht gestorben sind, dass die wieder zum Leben kommen. dass Gott dir neuen Glauben schenkt dafür. Neue Zuversicht, neue Hoffnung. Ich selber habe viele Dinge in meinem Leben, die nicht so gekommen sind, wie ich das ursprünglich mir erwartet habe und geglaubt habe und vielleicht sogar prophetisch bestätigt bekommen habe. Aber meine Herausforderung ist dann, lege ich es jetzt ad acta oder vertraue ich weiterhin auf den, der Himmel und Erde geschaffen hat, in dem alles möglich ist? Und das macht man nicht einfach, dran zu bleiben. Aber ich möchte beten, dass Gott einfach dir neuen Glauben schenkt und diese Dinge neu erweckt in dir, dass er das Tote wieder lebendig macht. Und das kann ich nicht, das kann nur er. Das kann keiner von uns, aber er kann's und er will's. Okay? Und dann beten wir.
Ich habe wirklich total den Eindruck, dass Gott heute was tun will mit Amen. Diesem Auferstehen. Und wenn du das Gefühl hast, das hat mich berührt, das ist was, das hat was mit mir zu tun, bitte geh nicht heim. Ich selber bin oft genug heimgegangen und habe nicht gecheckt, jetzt genau ist eigentlich der Zeitpunkt, wo Gott ein offenes Fenster hat oder so. Und es ist total schade, wenn man dann heimgeht. Und deswegen kommt es auch raus, ich möchte für euch beten. Ich habe das Gefühl, ich habe heute einfach einen Download gekriegt. Keine Ahnung, wo ich den Glauben her habe, aber ich glaube, dass Gott heute was tun will. Und ich möchte euch auch sagen, als Kinder Gottes haben wir das Recht, lästig zu sein. Weil das tun Kinder nämlich. Und wenn mein Sohn sagt, Mama, jetzt reicht aber, und das hast du mir schon so und so lang versprochen, und was ist jetzt eigentlich, und warum ist da nichts, dann ist das voll okay, das darf er zu mir sagen. Und ehrlich gesagt, dann denke ich mir, kriegen wir hin. Und das dürfen wir. Und bitte kommt's.
Es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Gott will noch mehr, dass seine Verheißungen in deinem Leben zustande kommen, wie du selber. Insofern schätzt er es, wenn du ihn daran erinnerst. Er hat seinen Zeitpunkt. Aber er freut sich total darüber. Und Herr, so möchte ich jetzt diese Dinge vor deinen Thron bringen. Herr, du kennst unser Herz, du weißt alles, was da drin vielleicht auch abgestorben ist. Die Träume, die Versprechen, Verheißungen, die wir irgendwie begraben haben, damit wir damit leben können. Und jetzt ständig daran erinnert werden, Herr, wir bitten dich heute, erwecke sie neu in unserem Herzen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns aufrüttelst, wo wir vielleicht aufgegeben haben oder wo wir, was auch immer, Herr, machst durch deine Auferstehungskraft wieder lebendig in uns, Herr. Herr, ich bete, dass du die Freude an dir wieder neu lebendig machst. Die Begeisterung über dich neu lebendig machst, Herr. Das Feuer in uns neu brennen lässt. Herr, ich bete, dass die Verheißungen, die du gegeben hast, wieder neu lebendig werden in uns, dass du uns daran erinnerst, wo wir Dinge vergessen haben. Herr, du sagst, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind. Und du hast sie nicht vergessen. Ja, und ich bete, dass über uns neu dieser Geist von Auferweckung, von Auferstehung kommt, Herr. Wo die Dinge aus uns hervorbrechen, wo sie sich einen Weg bahnen, Herr. Wo sie zustande kommen. Herr, und ich bete, und wir vertrauen dir miteinander, dass in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten Dinge geschehen werden, für die wir vielleicht vor Jahren, manchmal sogar nach Jahrzehnten gebetet haben. Lass sie neu hervorkommen. Hauch du sie an mit deinem Leben. Ruf sie hervor, so wie du Jesus vom Grab gestanden bist und zu Lazarus gesprochen hast, komm heraus. Und er ist wieder lebendig geworden. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und wir Wunder erleben dürfen. Und nochmal, Herr, wir sind auch bereit, dass unsere Komfortzone erschüttert wird durch deine Gnade und deine Kraft. Das wollen wir zulassen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen mit dieser Auferstehungskraft. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich danke dir, dass du sie wirkst und hervorbringst in uns. Amen.